Vielen Dank für die Überleitung, die es mir auch leichter macht, beziehungsweise auch schon die Entschuldigung eigentlich dafür ist, warum ich jetzt nicht über Strategiespiele spreche. Ich hoffe aber trotzdem, dass ein Mehrwert auch für dieses Projekt und für unseren Workshop abfällt, wenn ich eben nicht über Strategiespiele spreche, aber du hast auch schon angedeutet, dass das gar nicht die Klammer sein muss oder sein soll. Ich werde jetzt mal was vorziehen, was ich eigentlich erst am Ende zeigen wollte, aber es ist immer ganz gut, mal gleich zu einem Spiel zu gehen. Das Spiel Ghost Recon von unter dem Namen von Tom Clancy veröffentlicht, der sozusagen als Autor verschiedener Kriegsromane bekannt geworden ist und dessen Name erst viele Spiele herhalten muss. Ich will jetzt gar nicht auf die Produktionshintergründe eingehen, will aber darauf hinweisen, dass diese erste Version von Ghost Recon für mich ein ganz besonderes Spiel ist, weil in sehr vielen Nachfolgespielen wieder Besonderheiten kassiert worden sind, die, denke ich, doch für unser Thema Raumstrategie eben sehr, sehr wichtig sind. Also in späteren, in nachfolgenden Versionen ist man eher wieder zu der Rainbow Six Interaktion zurückgekehrt. Es gab immer einen Moment, in dem dieses Spiel ganz besonders war. Und ich fast, wir sind jetzt noch keine, also ich habe sozusagen diese Elemente in dieser Dichtheit bisher in keinem sogenannten Ego-Shooter niedergetroffen. Vielleicht kenne ich es noch nicht, aber ich will es einfach mal vorführen, damit ihr seht, was ich meine.
Sollen wir den Ton anschließen? Oder?
Ist schon eigentlich angeschlossen. Ich werde jetzt mal starten, dann sehen wir auch, was hier eingestellt ist. Ton am Anfang lohnt sich, obwohl ich genau darüber, was wir jetzt hören, nicht sprechen werde.
Also hören Sie mal. Einen Moment.
So. Schlechte Neuigkeiten. Die Russen sind heute Morgen im Baltikum in die Offensive gegangen, 3 Tage früher als geplant. Die Satellitenbilder zeigen 2 Hauptvorstöße, einen entlang der Küste zu Tallinn und der andere direkt über Izborsk nach Riga. Das Oberkommando stellt eine Streitkraft von Deutschland aus auf, aber sie benötigen mehr Zeit. Und wir sind diejenigen, die sie ihnen beschaffen werden.
Ich stoppe das mal an dieser Stelle kurz, weil das ist jetzt der Punkt, über den ich eigentlich gar nicht sprechen werde. Über den kann man sprechen. Das heißt, das wäre so genau dieser Punkt, wie weit fließt sozusagen zeitgenössische Diskurse ein. Das ist dann nicht die militärische Vorgeschichte des Computerspiels, aber wie vermengt sich das natürlich mit gegenwärtigen geopolitischen Fantasien oder irgendeinem Stichwort alternative Geschichte, beziehungsweise hier ist auch der Georgien-Konflikt eigentlich vorweggenommen worden. Also hier gibt es auch ein Level, der in Georgien spielt. Also genau das, was in diesem Jahr passiert ist, findet sich in diesem Spiel eigentlich als Szenario schon spielbar.
Schlechte Neuigkeiten. Die Russen sind doch...
Also das wollen Sie sich nochmal anhören. Ich erinnere Sie an dieser Stelle weiter. Hier kommt aber jetzt eigentlich sozusagen ist diese Staffelung nach unten. Also man fängt diesen weltpolitischen Zusammenhang an. Dann geht man nach unten, indem man die Missionsziele erklärt. Das kann man jetzt diskutieren, wie wichtig es ist oder wie unwichtig es ist. Auf jeden Fall möchte ich sozusagen jetzt genau danach ansetzen. Also ich möchte jetzt erstmal das, was wir hier gesehen haben, nicht einbeziehen. Ich bin mir sicher, viele an unserem Tisch werden sagen, das kann man gar nicht vernachlässigen. Ich möchte es aber erstmal trotzdem tun. Dieses Spiel beginnt, wie viele Ego-Shooter, die vor allem taktisch ausgerichtet sind, mit einer Zusammenstellung der verschiedenen Truppen. Ich gebe Ihnen mal jetzt die Auto. Zuweisung und gehe dann gleich mal ins Kampfgeschehen, weil also das eigentlich Interessante nun passiert. Das Spiel, ich sag's gleich, das Besondere an diesem Spiel ist, dass es etwas hat, was man sonst in Actionspielen sehr selten findet, nämlich eine Interaktion durch die Karte hindurch. Das ist eigentlich das Besondere und da möchte ich in verschiedenen Analysen, ich dann später zeige Analysevorschläge, auch dran festmachen. Die meisten Karten mittlerweile in Computerspielen, es sei denn, man hat ein Computerspiel, was quasi nur topografisch darstellt oder nur als Karte existiert, wie wir es in Simulationen oder Strategiespielen manchmal haben. Aber in Spielen, die primär zum Beispiel aus der Sichtweise der ersten oder dritten Person gespielt werden, ist ja die Karte oft nur passives Beiwerk. Hier gibt es tatsächlich die Möglichkeit der Interaktion über die Karte. Das heißt, also, wir haben ganz klar die ganz herkömmliche Ego-Perspektive und die Möglichkeit, dann hier sich durch den primär ansichtigen Bildraum zu bewegen. Das Spannende finde ich aber genau diese Karte. ich bin an dieser Stelle schon Plural. Ich bin schon mehr als drei Personen. Ich bin eigentlich 6, 7, 8 Personen, oder nicht mal ich. Also das Subjekt dieses Spiels ist bereits mehrere Personen, die sich 6 Personen, die sich in drei Gruppen aufteilen. Und das Interessante an dieser Karte ist nun einerseits, dass ich verschiedene Zustände dieser Einheiten definieren kann. Also hier ein schnelles Vorrücken, die ein bisschen angriffslustig zum Beispiel machen. Und nun, wenn ich eine Gruppe auswähle, die, ohne dass ich sie selbst steuern muss, an ein Ziel navigieren bzw. bitten kann, der das Spielprogramm errechnet dann, ob der Weg selber möglich ist. Nehmen wir mal die Gruppe B, da schicken wir dann vielleicht mal hier hin. Und den Kern mit den Sprengen setzen, lassen wir vielleicht erstmal stehen. Wenn ich dann in die andere Ansicht zurückwechsel, laufen die also selbsttätig los. Kann die zwar anhalten und stoppen. Das Interessante ist aber, dass ich dann durch die Köpfe eigentlich der einzelnen Personen durchwechseln kann. Deswegen auch diese, also eine Multiperspektivität, die sich nicht allein in der Kamerabewegung äußert, sondern die sich auch in dem Hin- und Her-Switchen zwischen verschiedenen Raumpunkten ergibt. Also hier kann ich tatsächlich auch jeden einzelnen Punkt in diesem Spielfeld ansteuern. Vielleicht das als allerersten Eindruck. Ich möchte dieses Spiel so ein bisschen im Hintergrund haben, wenn ich dann auch meine Analyse vorschlage. Ja, worum es gehen soll, ist also Raum als strategisches Moment im Computerspiel. Zwei, drei Folien kurz vorher, wie ich ein Computerspiel herangehe, beziehungsweise wir in Potsdam, wo es auch ein DFG-Projekt geben zur Medialität des Computerspiels, wie wir an Computerspiele, ja?
Entschuldigung, aber ich habe noch eine Frage zu dem, was du vorher gesagt hast, weil mir eins nicht klar geworden ist. Du kannst also, wenn du sagst, wenn die Truppen automatisch irgendwo hinlaufen lässt, du bist die ganze Zeit dabei bei der Gruppe, sodass du auch reagieren kannst, falls Feinde auftauchen. Genau. Oder ist sicher, dass es da keinen gibt auf dem Weg?
Nein, ganz und gar nicht. Also okay. Der Clou ist natürlich, wenn ich nur in diesem Kartenmodus steuere, ich fast keine Chance habe, den Level zu beenden. Also ich bin gezwungen, zurückzuwechseln. Es sei denn, ich kenne die ganzen Bedingungen des Territoriums so gut, dass ich wirklich die Sequenzen kenne, in denen ich, wo schicke ich wen hin und in welche Einstellung schicke ich den hin, also in welche Bereitschaft zu kämpfen und so weiter, dann würde das schon gehen. Man ist, die interessante Frage ist natürlich diejenige der Perspektive, also wer bin ich, wenn man jetzt diese Identifikationsfrage stellt, man ist eben viel und kann in dem Spiel auch eben zwischen diesen Perspektiven und der Kartenansicht dann wechseln, aber es gibt später dann auch nochmal eine Sequenz dazu. Wir können das Spiel dann gerne auch später nochmal vielleicht ein Level dann laufen. Ja, kurz noch darauf, wo liegt mein Fokus, wo liegt unser Fokus in Potsdam? Wir wollen also versuchen, was oft schon geschehen ist, das erstmal nicht zu tun, also erstmal nicht vorrangig den Inhalt von Computerspielen zu behandeln und auch nicht die medialen Vorbedingungen. Wir gehen davon aus, dass man natürlich Hardware und Software braucht, um Computerspiele zu spielen und dass Computerspiele auch immer einen thematischen Inhalt oder mögliche Referenzen aufweisen. Aber was unseres Erachtens noch unterbelichtet ist, sind die Interaktionsstrukturen oder zumindest ist dafür die Sprache auch noch nicht so weit. Die Sprache auch noch nicht so weit entwickelt, dass man sagen könnte, also hier ist, schafft man es auch schon sowas wie inhaltsfrei oder Hardware- oder Softwarefrei, über die Interaktionsmöglichkeiten zu reden. Ich weiß auch nicht, ob es in letzter Instanz geht oder sein muss, aber man sollte es zumindest mal versuchen, eigene Beschreibungsmöglichkeiten für die Interaktionsform des Computerspiels zu finden. Dazu finde ich, ist es ganz wichtig, sich in Erinnerung zu rufen, das ist zumindest meine Meinung, wurde in der Einführung auch schon gesagt, dass wir es hier mit Bildern zu tun haben. Das wird oft so im Computerspielzusammenhang, naja, es sind ja nur Bilder, ich möchte mal ein bisschen stärker machen und sagen, es sind Bilder, aber es sind Bilder neuer Qualität. Und dazu ist es wichtig, denke ich, dass wir auch einen neuen Bildbegriff uns aneignen, einer, der nämlich weggeht vom statischen Bild. Also wenn wir es liegt an der Umgangssprache, genauso wie mit mir, wie wir mit Raum oft Zimmer meinen, meinen wir Bild oft eben solche statischen Dinge, die da an der Wand hängen. Das trifft auch bestimmte Bilder, Tafelbilder und Fotografien zu, die sind in ihrer Rezeption statisch. Es ist allenfalls imaginär bewegt, aber sie sind, es gibt keine Bewegung, die ich an den Bildern wahrnehmen kann. Ganz anders sieht es mit Filmen und Animationen aus. Dafür hat ja Deleuze auch das schöne Wort des Bewegungsbildes geprägt und hat uns darauf hingewiesen, dass wir nicht sagen sollen, es sind 24 Einzelbilder pro Sekunde, sondern es ist ein Bewegungsbild, das wir wahrnehmen, oder bewegliche Objekte, die wir wahrnehmen und die eben die Eigenschaften haben, reine Sichtbarkeiten zu sein. Und der nächste Schritt, der jetzt stattfindet, und das ist fast der schwerste, weil ich versuche mir immer, rede ich mir auf den Mund fußlich, und ich glaube, ich habe nicht allzu viele Leute überzeugt, aber ich denke, es ist doch ganz wichtig, diesen Schritt zu machen, auch Simulationsbilder und Videospiele als Bilder zu begreifen. Natürlich, wenn man als Bild nur Visualität versteht oder nur Statik, sind Computerspiele mehr, das ist ohne Frage. Ich meine aber, dass man den Bildbegriff erweitern sollte, dass man dadurch einige Vorteile für die Analyse gewinnt. Und zwar hin auf das Interaktionsbild, und zum Interaktionsbild gehört eben nicht nur Visualität und nicht nur Bewegung, sondern auch so etwas wie Navigationsschemata. Ich meine, es lässt sich eben in der Erfahrung nicht auseinanderdividieren, sondern die Erfahrung dieses Bildes in seiner Bildlichkeit wird genau über den Umgang mit dem Bild gemacht, nämlich in der Interaktion, und darüber wird man etwas wie auch die Bedeutung oder die Relevanz verschiedener Räumlichkeitsstrukturen. Ja, eine weitere Vorbemerkung, ich finde ganz wichtig, um den Kopf zu behalten, den Hinterkopf zu behalten, dass wir es hier mit einem weiteren Spannungsfeld von Interaktion, bei Interaktionsbildern ein Spannungsfeld von Simulation und Spiel zu tun haben. Es ist nicht ausgemacht, ob jemand etwas, das als Computerspiel verkauft wird, tatsächlich auch als Spiel verwenden wird. Aber es besteht die Möglichkeit. Umgekehrt gibt es Simulationsbilder, die man als Spiel verwenden kann, ohne dass man sie als Simulationen verwenden muss. Also ich kann mich in einen Flugzeugsimulator setzen, kann damit nicht für den Pilotenschein trainieren und dafür ein reales Flugzeug oder ein mögliches Flugzeug zu fliegen, sondern kann das Ganze als Spiel auffassen. Das heißt, es gibt eine performative Einstellung zu diesem Gerät, das letztendlich darüber entscheidet, ist es ein Spiel oder ist es eine Simulation? Das lässt sich dann aber erst in der Situation entscheiden. Dennoch plädiere ich dafür, davon auszugehen, dass es eine spielerische Verwendung von Simulationsbildern gibt. Das gibt uns dann zumindest für die Analyse die Möglichkeit, genau diese formalen Strukturen des Spielbildes freizustellen und zu beschreiben. Man könnte es auch nennen, die Transzendenz versus die immanente Auffassung des Interaktionsbildes. Also etwas als Simulationsbild angesprochen, beschreibt immer das Bild hingehend auf das, wofür will ich es verwenden, was will ich damit simulieren, wozu will ich es einsetzen, und auf die Immanenz des Bildes bezogen, das heißt, ich benutze es dann als Spiel areferenziell. Dann zu so einem Zusammenhang zwischen Raum und Bild, hier vielleicht auch noch eine kurze begrifflicher Vorschlag, auch dem muss man jetzt nicht folgen, aber ich will es trotzdem nennen, damit ihr sehen könnt, in welche Richtung ich damit gehe. Ich finde, so wie man den Bildbegriff erweitern sollte, sollte man vielleicht auch in diesem selben Zuge den Raumbegriff erweitern. Wenn wir also mit klassischen Bildmedien, vor allem statischen Bildmedien, mit einem Bildraum zu tun haben, also etwas, das uns im Sinne Albertis der Rahmen zu sehen gibt hinter der Bildoberfläche, haben wir es im Computerspiel weniger mit einer Frage von Transparenz oder Durchsichtigkeit auf eine künstliche Welt zu tun, sondern ich meine mit einer Anwesenheit von Raumstrukturen, die uns eben Interaktionsmöglichkeiten bieten. Und das könnte man in der Folge von Deleuze anstelle von Bewegungsbildern eben ein Raumbild nennen. Also Bewegungsbild für das Filmbild verwenden, für das klassische, mit der Abzweigung vielleicht noch das Zeitbild, aber Raumbild tatsächlich dann für das Computerspiel zu verwenden. Und das Bildhandeln eben zu begreifen als die aktive Rezeption von Raumstrukturen, die in dieser Weise zugänglich gemacht sind. So, jetzt will ich den Weg nehmen, der uns zum eigentlichen Thema bringt, also zur Frage des Strategischen im Computerspiel und des Strategischen auch im sogenannten Actionspiel oder eben in Ego-Shootern, die in meiner Arbeit liegen. Ich möchte dabei auf einen sehr bekannten Raumtheoretiker zurückgehen, Henri Lefebvre, der vor allem in der Soziologie, aber auch bei Architektur oder Urbanismus vor allem in erster Linie prominent wurde, der eine Dreiteilung oder drei Momente des Räumlichen unterschieden hat, nämlich einmal den wahrgenommenen Raum, espace perçu, dann den konzipierten, conçu oder gelebt, vécu. Drei Momente des Räumlichen, die zusammenzudenken sind, wenn wir die Frage beantworten wollen, was oder vielmehr wie ist Raum, erscheint Raum, wird Raum rezipiert. Ja, das für sich ist vielleicht erstmal nur sozusagen in die Unterscheidung, was könnte mit dem Näheren gemeint sein. Lefebvre gibt so einen Hinweis, dass er sagt, der erste Moment ist wahrgenommen, das ist echt das, was man die räumliche Praxis nennen könnte. Das zweite nennt er die Raumrepräsentation. Und das dritte, das hat oft zu Missverständnissen geführt, den Repräsentationsraum. Also das fliegt oft noch durcheinander, diese beiden Ebenen. Ich glaube sogar Arset in seinem Text über Allegorien des Raumes bringt das irgendwie durcheinander. Also es guckt natürlich nicht von ungefähr, weil die Worte natürlich leicht austauschbar sind. Aber es liegt, glaube ich, auch an der Repräsentationsauffassung selbst. Das ist durchaus auch ein systematischer Bug, der da in der Lefebvres Theorie drinsteht. Trotzdem möchte ich diese Dreipoligkeit einmal mitnehmen. Zur Kontrastierung aber noch vielleicht vorher zeigen, wie könnte man denn diese Trialektik des Raumes nach Lefebvre auslegen, die er in Produktion des Raumes vorgeschlagen hat. Und da gibt es einen bemerkenswerten Vorschlag von Alex Stockburger, der eine Dissertation in London geschrieben hat über Computerspiel und Raum. Und der meint, dass das, was Lefebvre den wahrgenommenen Raum nennt, das soziale Umfeld, das Umfeld des Spiels ist. Also ob ich mich jetzt in einer Arcade-Halle befinde, ob ich mit Freunden zusammen vor dem Bildschirm sitze oder ob ich mich online geschaltet habe. Das nennt er, sagt er, das ist die erste Ebene. Die zweite, das konzipiert, der konzipierte Raum, da fasst er alles drunter, was Bild, Narration oder irgendwie ist. Also das alles, was zwischen Inhalt und Form des Bildes abzüglich des Mediums vorhanden ist. Es wird also alles in diesen Bereich der Raumrepräsentation hineingepackt. Und tatsächlich meine ich, wird sehr oft genau das unter Raumrepräsentation verstanden. Und letztendlich der gelebte Raum, den versteht er als das, was der Spieler vor dem Bildschirm macht. Also wie interagiert er mit den Schnittstellen, mit den Interfaces? Wie bewegt er sich überhaupt, drückt er nur Tasten und so weiter. Das kann man natürlich machen. Ich meine, man kann aber noch auch eine Ebene darunter ansetzen und dieselbe Trialektik, die Lefebvre anwendet, auf diesen Mittelbereich dessen, was hier nur als konzipiertes Bild als konzipierter Raum auftauchen kann, nochmal bildimmanent fassen und diese Dreiteilung am Computerspiel selbst vornehmen. Da ergibt sich ein bisschen eine andere Konstellation. Das eine, die erste Ebene, die Frage des Wahrgenommenen, würde ich vorschlagen, das als Sichtweise zu verstehen. Also welche Sichtweise wird durch die primäre Bildansicht eines Computerspiels exemplifiziert, also als Wahrnehmungsvorschlag, als Wahrnehmungsstil, als primärer Wahrnehmungsstil des vom Computerspiel her dem Spieler angeboten. Das zweite, sehr entscheidend, ist die Raumrepräsentation nicht mehr in ihrer Beliebigkeit zu fassen, alles als Repräsentation anzusprechen, sondern im Speziellen den Kartenmodus oder die Karte. Das wäre also der konzipierte Raum, der bestimmte Eigenschaften aufweist, da werde ich noch drauf eingehen. Und letztendlich das, was man die Synthese dessen nennen kann, also den gelebten Raum nach Lefebvre, als den Weg des Spiels zu bezeichnen. Was das im Einzelnen heißt, werde ich dann noch erörtern. Also das wäre mein Vorschlag und ich meine, dass man deswegen, wenn man auf Shooter geht, diese als Inbegriff des Raumbildes in dieser Hinsicht verwenden kann, indem man nämlich sagt, also was dort in der Primäransicht vorgeführt wird, ist die subjektive Sichtweise, was im Kartenmodus vorgeführt wird, ist eine topografische Repräsentation des möglichen Spielraums. Und aus der Verschränkung der beiden entsteht das, was Lefebvre eben den gelebten Raum nennt. Das wäre die Erfahrung des Spielfeldes oder die Verschränkung aus diesen beiden Ansichten. Die eben nicht, wenn man sozusagen einfach nur von Bild spricht, in diesem alten Sinne, von dem Bild, das an der Wand hängt, das sich nicht bewegt, da kommt man zu der Auffassung, das sind noch zwei Bilder. Ich meine, also aufgrund der Interaktion ist es eben ein Bild, nämlich ein Raumbild. Man kann das Ganze auch nochmal anders aufzäumen und sozusagen im harten Sinne gegen die Konzeptionen stellen, die das Strategiespiel besitzt. Wenn ich hier auf die populäre Dreiteilung von Pierce beziehen darf, der ja sagt, Strategiespiel ist ein konfigurationskritisch, das heißt, wir sind im Grunde ein kybernetisches System am Laufen halten oder stabil halten, das ist ja sein Kriterium für Strategiespiele, die mit der entsprechenden Genealogie dann hergeleitet werden. Adventure-Spiele beschreibt er als entscheidungskritisch, also Entscheidungen an Bifurkationen oder an Verzweigungen. Und das Action-Spiel ist für ihn grundsätzlich zeitkritisch, was damit zu tun hat, dass er es natürlich aus den psychologischen Apparaturen oder aus der Reaktionszeitmessung herleitet. Deswegen kommt auch diese Kennzeichnung des Zeitkritischen. Ich meine aber, das ist ein ganz entscheidender Punkt unter den Tisch fällt, und es ist ja auch auffällig, dass bei Pierce so Ego-Shooter oder sowas wie Doom quasi nur als die Dreidimensionalisierung von Pac-Man auftauchen kann. Ich würde sagen, mit Shooter kommt tatsächlich nochmal ein neuer Moment hinein, den man vielleicht das raumkritische Moment nennen kann. Oder vielleicht ist es, wenn man das Shooter als Inbegriff des Raumbildes nimmt, die changieren können, eben zwischen Spiel und Simulation, auch ein Zeichen dafür, warum Pierce auf dem Weg von seiner Dissertation bis zur Publikation den Begriff der Simulation selber wieder fallen gelassen hat. Also wenn die beiden Versionen vergleicht, taucht die Simulation ja nicht mehr auf. Und das ist, glaube ich, genau die Leerstelle, an der wir eben das raumkritische Moment ansetzen können. Gut, dann ist die Frage, das ist also mit der Strategie im Shooter, im Actionspiel. Ich meine also, dass es entsprechend dieser Trialektik nach Lefebvre drei Ebenen gibt. Erstes auf der Ebene der Perspektive, dort haben wir so etwas wie die kurzfristige Reaktion. Dann auf der Ebene der Topografie, das ist das, was wir die mittelfristige Taktik nennen können. Und auf der Ebene der Topologie oder des Gelebten oder des Weges die langfristige Strategie. Mir ist an dieser Stelle jetzt noch kein besserer Begriff eingefallen. Es ist ein bisschen unglücklich, dass sozusagen Strategie einmal in der Überschrift und einmal in der Unterabteilung auftaucht. Aber vielleicht gibt es da ja auch entsprechend Vorschläge, es noch besser zu spezifizieren. Aber vor allem kurzfristig, mittelfristig, langfristig, das sind die wichtigen Merkmale. Ja, hier ein Mitschnitt aus Ghost Recon nochmal. So friedlich erlebt man natürlich Ego-Shooter selten. Was ich das Tolle an diesem, wiederum an diesem Spiel finde, ist, dass es zum Beispiel auf die Visualisierung der Hand mit der Pistole verzichtet. Das heißt, es ist allein das, was Squire, glaube ich, von dem stammt dieser Begriff, die Through the Gun Sight Perspective nennt. Also dadurch entfallen auch so ein bisschen diese ganzen Vorwürfe an das Bild, sozusagen nicht wirklich die Binokularität berücksichtigt und so weiter, sondern es ist letztendlich der hybride Blick einer Waffe oder Sichtweise der Waffe. Blick würde ich was anderes reservieren, aber es ist die Sichtweise der Waffe, die also diesen Stil der primären Bild an sich in einem Ego-Shooter formt. Aber natürlich ist das nicht die normale Situation, also so friedlich geht es eben meistens nicht zu, sondern es läuft dann anders ab. Hier ein Mitschnitt aus Doom 3, entsprechend dunkel, wenn wir jetzt gar nicht so viel sehen. Doom stoppt ihn ein bisschen. Das Entscheidende ist natürlich an dieser Stelle die Abknickung, die Versinkung der Gänge, das um die Ecke gehen können. Man kann das so ein bisschen als den Geisterbahn-Effekt von bestimmten Shootern oder Horror-Shootern nennen. Das heißt, weil eine bestimmte Schwelle übertreten ist, wird eben so ein Monster ausgelöst. Da geht es an dieser Stelle auch gar nicht so sehr um die Monster, als natürlich um diese Verwinklung, die dazu führt, dass es Erschwernisse oder eben, dass der Raum kritisch wird bezüglich des Bildhandelns. Das ist der entscheidende Moment auf dieser Ebene. Also wenn wir uns diese erste Ebene angucken, die Strategie auf der Ebene der Perspektive oder der primären Bildansicht unter den Bedingungen der kurzfristigen Reaktion, haben wir die Herausforderung, das Bild zu zentrieren, beziehungsweise die Zentrierung ist durch die Bildstruktur von vornherein immer gegeben, weil natürlich der Fluchtpunkt immer in der Mitte des Bildes sich befindet. Was wir aber tun müssen, ist trotzdem die auftauchenden Bildobjekte unter diesem Fadenkreuz hinwegziehen und die eigentlich in die Mitte bringen. Das ist die erste Herausforderung, die in dieser Bildansicht vorherrscht. Die zweite ist diejenige der Objekterkennung, das in jeder Hinsicht des Wortes, also überhaupt erstmal erkennen, dass sich da ein Objekt befindet, aber dann eben erkennen, auch im Sinne des Mausklicks, die Zentrierung zum Abschluss bringen. Und dagegen sperrt sich vor allem die Verdeckung der Objekte oder auch die Abschattung. Das heißt, stehen die hinter der Ecke oder verdecken die sich gegenseitig. Also das ist ein weiteres raumkritisches Moment, in dieser, auf dieser ersten Ebene. Und das ist etwas, was denke ich ganz, ganz wichtig ist, das, was man aus der, sozusagen aus der nachphänomenologischen Phase bei Levinas und Macron die Reziprozität oder die Alterität nennen können, nämlich die Umkehrung der Perspektiven. Ich habe hier unten auch einen Auszug aus Lacan oder ein Diagramm genommen, was an Lacans Seminare angelegt ist, der mit so zwei Dreiecken arbeitet. Auf der rechten Seite diesen Pol, den er das Auge nennt, oder Subjekt der Vorstellung. Mit Pius können wir sagen, ist der Ort, an dem sich das Subjekt der Handlung konstituiert. Also derjenige, der eben mit diesem Angebot einer Sichtweise auf die Grundlage dessen interagiert. Für den erscheint das, was sich da in der Mitte befindet, als Image, als eine Bildpräsenz. Und, so Lacans These, es gibt aber bei Bildern immer auch den Moment des Blicks aus dem Bildraum heraus. Das ist bei statischen Bildern nun höchst spekulativ, beziehungsweise kann man das eigentlich nur verstehen, wenn man natürlich an so Phänomene wie Paranoia glaubt, oder sozusagen grundsätzlich sich jeder von dem Bild angeblickt fühlt. Nun ja, mal ist einmal dahingestellt. Das Interessante finde ich, dass bei Computerspielen aber tatsächlich dieser Fall berücksichtigt werden muss. Ich muss nämlich einbeziehen, dass jemand tatsächlich mich auch in sein Blickfeld bekommen kann. Oder es einen Punkt in diesem Spielraum gibt, für den ich selber ein Gegenstand, ein potenzieller Gegenstand werden kann. Und spätestens beim Multiplayer, im Multiplayer-Modus gibt es tatsächlich auch lebende Wesen, die diesen Blickpunkt dann einnehmen können. Und dieser Blickpunkt selber dann wieder der Pol ist, den Lacan eben das Auge nennt. Um von dieser Ebene jetzt zur zweiten zu kommen, also zur Topographie, wir haben auch immer Übergangsphänomene zwischen denen, ich möchte die auch ein bisschen mit berücksichtigen, um zu zeigen, dass man das nur analytisch auseinanderhalten kann, faktisch im Spielvollzug, das Ganze natürlich dann eine Synthese. Mich an Kurt Berlin anlehnen, einen Psychologen, der bereits 1917 einen wichtigen Text als Kriegsminister im Lazarett geschrieben hat, nämlich über die Kriegslandschaften. Und anstatt sich über den, sozusagen über die Gräuel des Krieges auszulassen, hat er eine ganz nüchterne, fast aseptische Beschreibung der Kriegslandschaft geliefert. Und er hat gesagt, dass die Kriegslandschaft sich, also dass es qualitative Unterschiede gibt zwischen der Landschaft im Krieg und der Landschaft im Frieden. Die Landschaft im Frieden, das war damals auch so eine Polemik, ein bisschen gegen die Phänomenologie, nur die Landschaft im Frieden ist eine Gegend, eine Umgegend, ist sozusagen sphärisch um uns herum gebeugt, nimmt uns auf, also sozusagen die Sloterdijk-Variante. Das ist sozusagen die Struktur der Landschaft im Frieden. Aber die Landschaft im Krieg ist gerichtet. Also sie hat ein Vorn und Hinten. Es gibt Vektoren, später baut Kurt Lewin das ja auch zu seiner vektoriellen Psychologie aus. Es gibt eben Richtungen in diesem Raum. Das Ganze nennt er dann das Feld, angelehnt an die Idee des elektromagnetischen Feldes, das auch seine Richtungen hat, nämlich die Ströme, die magnetischen Ströme, im Verlauf von Pol zu Pol, das sind ein bisschen die Metaphern, die er dafür verwendet. Entscheidend ist, dass wenn wir also auf diesen Standort oder mit Bühler gesprochen, die Origo des Egos im Spielraum sprechen, dass es dann eben diese Fluchtlinien und diese Richtungen gibt mit den entsprechenden Abschattungen. Es können einerseits Mauern, Wände sein, die das dahinter verstellen, wo dann plötzlich irgendwas vorkommen kann. Es können die Objekte selber sein, die interaktiven, die den Hintergrund verdecken. Es können aber auch vielleicht so hier rechts, links, unten sieht man es ganz gut. Es soll wahrscheinlich bei Levin ein Teich sein. Also auch diese Situation gibt es in Computerspielen ja oft, dass es Barrieren gibt, die man nicht überschreiten kann und wo man auch dahinter gucken kann. Also was wie Abgründe und so weiter, die eben verhindern, dass man da weitergehen kann. Und dadurch gibt es eine qualitative Zurichtung des sonsten euklidisch-geometrisch neutralen Raumes. Ja, das führt uns also zu der Ebene des Topografischen oder der Topographie. Und das Topografische oder die Topographie oder der nicht subjektive Blick auf die Umgebung oder Landschafts Bedingungen von vornherein zum Computerspielbild gehörten, zeigt sich meines Erachtens nach unter anderem daran, dass die sogenannte Minimap oder der Radar bereits sehr früh in Computerspielen eingebracht war. Und zwar als ein Anhängsel oder ein Ausschnitt im Bild. Also das, was man hier oben sieht, wenn man es sehen kann, also das ist Battlezone von 1980, sozusagen der erste Ego-Shooter, oder zumindest der zweite. Können wir heute noch ein bisschen dunkler machen.
Also hier mit der vektorgrafischen Darstellung. Und was wir oben sehen, ist eben der Radar. Jetzt können wir natürlich mal diese militärische Vorgeschichte sehen. Dann haben wir natürlich dann diesen ganzen Diskurs mit dieser Radartechnologie da dran. Eigentlich ist es so ein bisschen so eine Kaschierung. Also es gibt tatsächlich auch diesen umlaufenden Zeiger, der sowas wie die Aktualität dieses Feldes hier oder die Aktualisierung dieses Feldes andeuten soll, braucht es natürlich nicht. Sondern wichtig ist dieser, worauf es eigentlich ankommt, ist dieser Bild, dieser Ausschnitt, der wiederum für Radarbilder, glaube ich, gar nicht typisch ist, sondern der doch meistens nur in Computerspielen auftaucht, oder da würde ich gerne korrigieren. Auf jeden Fall der Sichtwinkel, der hier angezeigt ist, und dann über die entsprechenden Punkte dann hier die Eintragung der Feinde oder zumindest der wichtigen Objekte dann oder der spielrelevanten Objekte auf. Könnte man, wenn genügend Zeit wäre, eine kleine Fragerunde machen und alle erkennen, aus welchem Spiel das ist. Ich will es aber trotzdem gleich vorwegnehmen. Das ist natürlich Counter-Strike, die alte Version, und das ist die neue nach dem letzten Patch. Und da sieht man, dass also dieses Radar-Bild tatsächlich ein Hybrid aus Radar und Mini-Karte ist. Und vor allem, also das Hybride ist natürlich, also Radar kann nicht so dann qualitativ differenzierte Grundflächen, die muss nicht in dieser Art und Weise eigentlich darstellen. Eine Karte wiederum würde nicht diese sich bewegenden Objekte darstellen können, deswegen ist es eben ein Hybrid aus Radar und Karte. Ganz wichtig aber auf jeden Fall immer mit dieser Perspektivität, dieser Bildausschnitt, der Origo mit hier einbezogen bleibt. Hier unten haben wir dann auch eine sehr schöne Palette, hier eher abstrakt in Ghost Recon, wo es dann so passiert, dass wir zudem, also da geht es sogar noch eine Stufe weiter, also hier oben ist nur die Verschränkung von Kompass und Karte, hier kriegen wir noch, Entschuldigung, von Radar und Karte, hier kriegen wir noch die Kompassfunktion dazu. Das hier also, und zwar kein Kompass, der immer nach Norden zeigt, sondern, oder doch, der immer nach Norden zeigt natürlich. Das ist jetzt hier da hinten, die Pointe eigentlich schon vorweggenommen. Also der zeigt natürlich immer nach Norden, aber das oben, dieses Ausschnitt, das ist natürlich immer die Laufrichtung, innerhalb der sich der vermeintliche Träger, dieser Origo, befindet, mit der Anzeige, in welcher Richtung das Ziel liegt, und im äußeren Ring würde dann rot angezeigt, wenn Feinde in Sichtnähe sich befinden. Hier Delta Force, Black Hawk Down, auch diese Minikarte, auch in ihrer hybriden Karte, Radar, Kompass gleichzeitig, also können wir jetzt lange diese verschiedenen Ebenen hier auseinandernehmen. Hier aus einem polnischen Ego-Shooter habe ich gefunden, Helen Vietnam oder so heißt er, ganz witzig, dass selber fast vergessen wurde, dass um was für ein hybrides Objekt sich handelt. Man hat nämlich lustigerweise die Kompassnadel beigehalten, also die tatsächlich eigentlich immer nach Norden zeigt, hat aber außen die Funktion übernommen, wie sie im Ego-Shooter sonst vorliegt, nämlich dass eigentlich der äußere Ring immer nach Norden zeigt, also die Kompassfunktion übernommen hat, und das nur die Laufrichtung anzeigt. Das heißt, also magnetisch Nord ist eigentlich jetzt tatsächlich mein Gesichtsfeld gerade ausgeworfen. Das, denke ich, ist ganz wichtig zu berücksichtigen. Wir dürfen es nicht trennen im Sinne, wie ich es hier gemacht habe, mit dem analytischen Ausschneiden, sondern sozusagen im Spielvollzug wird das immer rückbezogen oder ist bereits Teil der Bildinteraktion. Das heißt, auf der Ebene der Strategie, des Topografischen, haben wir es mittelfristig mit einer Taktik zu tun, in dem der Betrachter also von der Origo entkoppelt wird. Er schaut von außen auf den hier jetzt ich Punkt, wie er nach Bühler heißt. Dann die Relationalität tritt nach vorn, das heißt die Verbindung, die Stelle zueinander der einzelnen Beteiligten oder der Interaktionsobjekte. Wir haben also ein dezentriertes Handeln. Deswegen ist es besonders an diesem Spiel Ghost Recon, dass ich tatsächlich auch auf der Karte interagieren kann. Es ist nicht nur eine starre Repräsentation, sondern es ist eine dynamische bzw. eine interaktive. Und eine Perspektivierung, die Pluralisierung von Sichtweisen oder Blickwinkeln zumindest nahelegt. Also Pluralisierung von Sichtweisen im echten Sinne gibt es dann eher so in Spielen wie Aliens vs. Predator, wo tatsächlich auch Sichtweisenvariationen drin ist. Also dass die einen Farbunterschiede sehen können, die anderen können sozusagen nur hell-dunkle Differenzen wahrnehmen und so weiter. Also das wäre eine echte Pluralisierung von Sichtweisen, aber hier haben wir zumindest eine Pluralisierung von Standpunkten.
Ja, dann Übergang zur letzten Ebene, also genauso wie ich den Übergang zur topografischen Ebene, diese Idee der gerichteten Landschaft, des gerichteten Raums nach Levin gemacht habe. Nochmal ein Konzept von Levin, das man einbringen könnte. Also wenn man das Bindeglied sucht zwischen der zweiten und der dritten Ebene, also zwischen dem topografischen und dem topologischen, kann man auf das Konzept des holologischen Raums von Levin kommen, Entschuldigung für die vielen Begriffe. Etwas, das in frühen Shootern, bevor sie 3D wurden, tatsächlich die einzige Bildansicht war. Also wenn wir hier Castle Wolfenstein, das Originalspiel anschauen, dann haben wir also diese topografische Darstellung, die eben diesen Top-Down-Blick, aber es gibt keinen eindeutigen, aufgrund der Perspektive, keinen eindeutigen Betrachterstandpunkt, der dem Benutzer des Bildes zugewiesen wird. Und was er herausfinden muss, ist tatsächlich den Weg durch dieses Labyrinth oder durch diese Situation hindurch, dass nicht im euklidischen Raum die kürzeste mögliche Verbindung zwischen zwei Punkten ist, sondern eben der tatsächliche Weg, der zum Ziel führt. Und deswegen nochmal hier ein Ausschnitt aus Ghost Recon, dass dieser hodologische Raum tatsächlich in dieser Bildansicht die Grundlage der Interaktion ist, also man klickt mit dem Mauszeiger eben auf die verschiedenen Punkte, die abgelaufen werden sollen. Von der Truppe kann währenddessen auch noch die einzelnen Zustände verändern. Gut, jetzt sind die erschossen worden, weil ich aus den genannten Gründen eigentlich jetzt in die Perspektive der hätten wechseln müssen oder meine Strategie eben cleverer hätte aufbauen müssen. Ganz wichtig ist natürlich der Wiederholungseffekt. Je mehr man so etwas wiederholt, das betrifft schon allein die erste Ebene, dann weiß ich natürlich, hinter welcher Tür lauert welches Bildobjekt mit welchen Eigenschaften, auf die ich mich dann einstellen kann. So, und das Entscheidende ist aber im Spielvollzug selber, dieses Spiel soll jetzt ein bisschen die Synthese darstellen, also all dessen, was ich jetzt auseinanderklamüsert habe, also was im Spiel selber passiert, ist, dass es dieses Hin- und Herklappen, das Aufeinanderbeziehen, das gleichzeitig Agieren auf den verschiedenen Ebenen, in der Sichtweise, in der topografischen Repräsentation gibt, die dann einen gemeinsamen Bildraum konstituieren, den man in seiner Hodologie oder Topologie dann erfährt, je nachdem, welchen Pol man stärker betonen möchte. Also möchte man den optimalen Weg oder den Weg, der einzig nur vorgesehen ist, da unterscheiden sich ja auch Spiele. Also wenn ich Doom nehme, gibt es letztendlich nur einen Weg, den ich gehen kann. Wenn ich solche Spiele betrachte, gibt es eine Vielfalt von Wegen, die zum Ziel führen können. Abschließend also die Beschreibung der letzten Ebene, wenn wir also auf dieser dritten nach Lefebvre, was er den gelebten Raum nennt, dann sind dort also die raumkritischen Momente, die Zielvorgabe überhaupt von A nach B zu kommen, dann die ganzen Feldeigenschaften, die vorher auskundschaftbar oder feststellbar waren, mit einzubeziehen in Form von Hindernissen und dann in der Wegfindung und Wiederholung die Optimierung anzustellen. Ja, das wäre also mein Vorschlag, wie man an das Ganze herangehen kann und das Strategische oder das in Spielen finden kann, in denen eben Raum auf sehr vielen verschiedenen Ebenen tatsächlich das Thema des Spiels, und du würdest wahrscheinlich sagen, das Generation des Spiels von Actionspielen ist einfach der Raum. Ich würde das so aufdröseln und meine, es ist anschlussfähig mit ein paar Justierungen an einigen der Theorien, die bereits bestehen. Ja, und in diesem Sinne würde ich sagen, sprechen wir darüber. Thank you.